Feinschmeckertouren Folge 124.
Feinschmeckertouren.
Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren. Hi, hello, welcome. Heute geht's ins Weingut in Loudoun County. Wir besuchen das Weingut von Maggie Malik und wir verkosten ihre Weine und vor allem den prämierten Viognier, den sie in ihrem Angebot hat. Heute geht's ein bisschen Englisch und Deutsch zu in unserer Podcast-Folge. Wir treffen nämlich Christa Steiding, die Tasting Room Managerin. Und sie erzählt uns immer auf Amerikanisch, was sie uns jetzt ins Glas einschenkt. Und wir verkosten dann und beschreiben dir die Weine natürlich auf Deutsch. Und Mark Malik, den Mann von Maggie Malik, haben wir auch getroffen, haben uns ganz nett mit ihm unterhalten. Er hat wirklich gerne mit uns geplaudert und hat uns viele nette Dinge erzählt. Und das Originalinterview mit Mark hörst du eben im Originalton in richtigem Amerikanisch. Und wenn dich interessiert, was Mark so alles gesprochen hat, weil du vielleicht keine Lust hast, dir das auf Englisch anzuhören, dann besuch doch einfach im Anschluss unsere Blogseite www.feinschmeckertouren.de, weil da schreiben wir ein bisschen, was Mark uns erzählt hat. Und natürlich siehst du da auch die Bilder zur heutigen Show. Aber jetzt viel Spaß bei der Weinverkostung in Loudoun County.
Heute sind wir zu Maggie Malik's Wine Caves gefahren. Das ist im nördlichen Teil von Purcellville und Loudoun County. Und ja, von unserem Manor aus war das schon eine ganz nette Fahrt durch ganz gechillte Hügel, ziemlich grün, große Grundstücke, große Häuser, ausladende Farmen. Aber alles trotzdem noch überschaubar und landschaftlich auch schon nett. Hügelig, wie gesagt, hat mich so ein bisschen an die tiefer liegenden Teile im Hinterland der Toskana schon ein bisschen erinnert. Allerdings im Mix mit dem Schwarzwald. Und Maggie Malik's Wine Cave ist einfach deshalb auf unserer Liste gestanden, weil es hier einen Viognier gibt. Und zwar einen richtig goldprämierten, ausgezeichneten Viognier. Und Tina, den mussten wir natürlich probieren und deshalb sind wir hier.
So 2017, we saw about 70 acres of Petit Mansang planted in Virginia, while Viognier was about 200 acres. So Petit Mansang is definitely growing in popularity. The climate here and the soil was very rich for the Petit Mansang. So we're starting to see more wineries use it as both a blending grape and a single varietal. We actually have 5 different types of wine made with Petit Mansang, ranging from completely dry to a sweet reserve, which is our dessert wine.
Wir haben jetzt hier den ersten Wein im Glas, ist ein Petit Mansang aus dem Südwesten Frankreichs, ansonsten bekannt. Also das Weingut steht hier sehr auf französische und auch Tempranillo gibt es hier. Also entsprechende Weinreben, auch die ganzen Rhone-Tal-Weinreben im Prinzip, unsere Lieblingsweinreben auch, die wir so haben. Und jetzt sind wir mal ganz gespannt.
Ja, der erste, der Petit Mansang, der ist ja als Rich Sweet Wine hier beschrieben und genauso nehme ich den auch tatsächlich in der Nase wahr. Also der bringt wirklich die Noten von Pfirsich und Litschi und kandierten Orangenabrieb mit. Das hat er in der Nase und diese Süße und diese Aromen hat er tatsächlich auch im Mund, wenngleich er noch eine schön ausbalancierte Säure mit sich bringt. Also so als Dessertwein könnte ich mir den gut vorstellen.
Ja, zum Blauschimmelkäse.
Ja, genau.
Ist ein schöner Wein. Also
ja,
der erste Eindruck hier ist schon mal gut.
Guter Einstieg. Als nächstes steht ja der Viognier auf der Karte. Wir sind gespannt, was sie uns einschenkt.
The Viognier is the signature grape for Virginia. Again, it also grows very well here in this soil and climate. This is probably one of the most popular whites for Virginia. You will see it ranging from done completely in stainless steel or lightly oaked or heavily oaked. Just depends on what the vintner wanted to do.
Is this oaked or not?
This is completely stainless steel.
Thank you. Hier ist er, der Viognier, Jahrgang 2018, bei mir im Glas. Richtig schön schmelzig gelb präsentiert er sich. So ist er bei mir in der Nase Und so kommt er auch im zweiten Moment bei mir im Mund an. Also der erste Moment, wenn ich ihn aus dem Glas trinke, wirkt er noch verschlossen, aber dann so ein Tick später öffnet er sich mit diesen schönen Noten von Pfirsich, von Mango, aber auch vor allem von Melone. Also mindestens in diesem Jahrgang habe ich die Melone im Mund und er kommt unheimlich schmelzig daher, sehr angenehm, macht sich bei mir im Mund auch sehr breit und ich habe ihn jetzt auch noch viele Momente später sehr präsent im Mund. Also ich bin sehr angenehm überrascht von meiner ersten Erfahrung mit Viognier hier in den USA.
Ja, me too. Das muss ich wirklich sagen. Ich glaube, wir haben ja auch ein richtig gutes Weingut getroffen, weil das, was wir bisher von dem einen oder anderen hier gehört haben, hat uns ja ein bisschen erschrecken lassen über die Qualität der Weine. Aber hier bei Maggie Malik haben wir was richtig Gutes im Glas. Also ich finde den auch richtig toll. Ist ein wirklich typischer Viognier. Schön, dass er nur im Stahl und nicht im Holz ausgebaut ist, sondern er kann jetzt ganz, seine ganze Frucht ausspielen, ohne dass er irgendwie übertüncht wird. Ich fand so auch was leicht Bitzeliges noch, ja, keine, nicht als Säure empfunden, sondern einfach als eine sehr angenehme Note. Das heißt also auch ein super Essensbegleiter für mich, ein toller Viognier.
Ja, ich bin ja normalerweise total skeptisch, was Viognier angeht, weil ich einfach von den rohen Viognier ja immer wieder begeistert bin und die überzeugen mich. Aber muss echt sagen, also der hat mich jetzt auch überzeugt.
Der Petit Manseng in der ganz trockenen Variante jetzt, der wird beschrieben mit einer Explosion von Pink Grapefruit Aromen und subtilen Noten von grünem Apfel und Mineralität. So, für mich ist es genau andersrum. Der grüne Apfel und vor allem die Mineralität, die steht voll im Vordergrund und vor allem das mineralische Element, das baut sich noch aus, je länger du ihn im Mund hast. Am Anfang sehr ja, filigran und leicht und dann kommt er aber richtig schwer und nachhaltig daher. Also ein interessanter Wein, für mich auf jeden Fall einer, der zum Essen gehört. So würde ich ihn, glaube ich, nicht trinken, solo, aber interessant.
Last year's weather here was so horrible. We received probably 10 times more rain than what was expected. A lot of the wineries and vineyards in the area lost significant portions of their crop. One local winery lost about 80% of all of their grapes due to hailstones or mildew or mold. So a lot of wineries made rosés. And so around here, this is called the year of rosé. Our first rosé is a dry rosé made with Cabernet Sauvignon and Mourvèdre. So it is a little bit earthy. It is also has tart cherry notes and a minerality to it.
Ja, wir haben den ersten Rosé jetzt auch getestet, den die Dame hier an der Bar uns auch eben erklärt hat. Also in der Nase erstmal völlig indifferent. Wir waren gar nicht so richtig klar, was wir da im Glas haben. Allerdings im Mund dann, wenn man ihn länger im Mund hat und ein bisschen spielen lässt, dann wird eines ganz, ganz deutlich präsent, nämlich diese Kirschnote. Die ist wirklich sehr schön da. Und er hat für mich auch noch eine leichte Note von gegrillter, also mit der abgezogenen Haut, dann nur das schöne Fleisch von der roten, süßen Paprika. So wie die rote, süße Paprika im Baskenland, im Rioja, wie wir letztes Jahr genossen haben. Das war für mich ganz klar auch noch erkennbar.
Von der Farbe her ist der Wein allerdings sehr weit entfernt von der roten Paprika. Er ist unglaublich hell. Ich kann es eigentlich überhaupt nicht als Rosé beschreiben. Wenn man den so im Glas stehen sieht, weiß man im ersten Moment nicht, ist es jetzt Weißwein? Ist es ein unglaublich heller Rosé? Also der ist noch heller als diese Provence-Rosés. Ist ganz okay für mich, der Wein, aber ist jetzt keiner, wo ich sagen muss, den wollte ich haben.
Jetzt haben wir die Sunset Sonata noch probiert, ein Rosé Cuvée aus Cab Sauvignon und Merlot, die zusammen gekeltert werden und hinten nach mit Petit Manseng in die Cuvée gebracht werden. Eine leichte Restsüße. Da merkt man auch direkt so in der Nase, interessanterweise für den Wein, so ein bisschen Ahornsirup. Ja, ja, die Erdbeeren leicht vielleicht da. Also es ist kein Rosé, der jetzt für uns so in Frage kommt. Jetzt haben wir noch einen noch nicht erhältlichen Wein, Weißwein-Cuvée aus Chardonnay und Petit Manseng bekommen, 50-50, der in ungarischer Eiche leicht geaugt wurde. Ich fand, das ist schon sehr präsent, das Holz, aber nicht übertrieben. Hat so für mich so Noten von Buttertoast gegeben. Also ein interessanter Wein, ja.
Und bringt aber auch schon gleich so ein bisschen Tannine aus dem Holz mit. Also ganz wenig nur. Interessant, ja?
Ja. Kann auf jeden Fall gegen ein etwas schwereres Essen als Weißwein durchaus bestehen.
Was mir bis jetzt überhaupt an den Weinen aufgefallen ist, ist, dass die relativ wenig bis gar keine Säure haben. Die sind sehr säurearm, die Weine. Und das passt mir jetzt speziell echt gut.
Also der erste rote, der Hauswein sozusagen, Rhapsody in Red, boah, das ist überhaupt nicht mein Ding. Aber der wechselt auch Jahr von Jahr zu Jahr. Also sie nehmen halt den Rest, was so da ist. Und so, finde ich, ist er auch. Also ruppig, total sauer irgendwie. Völlig ungehobelte Tannine, aber nicht interessant ungehobelt, sondern völlig indifferent. Und nee, geht gar nicht.
Ich schließe mich absolut an.
Okay. We are actually one of three vineyards in Virginia that grows Mourvèdre that is not typically found in this area. There's only a handful of vineyards that grow Grenache. So this is our take on a Chateau Neuf du Pape wine. This is our captain's cuvée. This is Mark's favorite region. So he won as a grape grower. He wanted to recreate his favorite wine.
So, jetzt ist Mark gekommen, der Weinbauer im Prinzip, derjenige, der die Trauben macht, der Ehemann von Maggie. Und ja, hi Mark.
Hi, how are you guys doing? This is Mark Megalik from Maggie Megalik Wine Caves. We're getting our German visitors here today that are bloggers. We're going to talk about all the grapes we grow and the wines we make them into. So we're in Northern Virginia, about 1 hour from Washington, D.C. We grow 30 acres of grapes, 15 different varieties, and our farm has 215 acres. We grow some unusual things. They're all Vitis vinifera, meaning that everything is old world grapes. We don't do any hybrids and we don't do any Native American grapes. It's not that we don't like them, it's just these are more high end. So as you can see on top over there, those are all the awards that Maggie's won over the last few years. We've only been open since 2013, and that's only 6 years. And we try to do some unusual things. There's a small country in South America called Uruguay. And Uruguay is famous for growing Tanat. And Tanat is a big red grape with a lot of resveratrol. And resveratrol is the red compound in grapes. It's good for your skin and good for your heart. So we like that a lot. You can actually buy the resveratrol compound at GNC, which is a vitamin store. But we think it's better if you drink the wine.
Okay.
So one of Maggie's Tanats scored 95 points on the Parker scale and was best in show of the San Francisco International Wine Competition last year. So for a small mom and pop winery, which is what we are, we think we've done pretty well. So now, after a visit to Uruguay, we're making a Tanat Viognier blend. Of course, Viognier is a white grape, Tanat's a red grape, but it's 90% Tanat, 10% Viognier. And just yesterday, Maggie found out in the Women's International Wine Awards, her Tanat Viognier scored 92 points on the Parker scale and won a gold medal. So we were happy with that. So we do a bunch of unusual things here.
Yeah, that's very interesting. Congratulations to this story of success and the woman in hat.
That's yeah, good. I work for the woman. That's my wife.
Yeah, I know this from home.
Patina. Yeah. So as you can see, our cave is our unique feature. And so in Virginia, there's about 300 wineries in our state in Virginia. And out of all those, there are maybe 10 or so that are female-owned. But our winery is the only one that's female-owned and female-named. The name is female.
Yeah.
And then we have the word cave. So people think that's kind of cool. Well, it's a man-made cave. It was a cut-and-cover cave. And you make it, and then you put the dirt back on top of it. So where did they store wine before they had refrigeration? Right? Down under the ground. So we still air-condition and heat it, but not a whole lot.
Yeah, yeah.
So
it looks like a little hangar.
It's it looks like a bunker. It does. So we get that all the time. Hobbit hole, hangar, bunker. But it was actually a kit that we bought off the internet, and we built it ourselves. So there's about 1,000 of these structures all over in the U.S., and some are used as homes where they face one side south and put glass in it, and then the rest is enclosed under the earth. And it's all elaborately waterproof, so it's another unique feature.
Yeah, cool. And we tasted your Viognier. We were very impressed.
Okay.
It's very good.
I'm sorry, Brockhart. We have no Riesling here, my friend, so please forgive me.
For us, it's not a problem because we like the flavors of Riesling, but we can't drink it because it's too much acidity. And that's what we found from your wines, that the acidity is very low. And that's, yeah, we like that.
Yeah. I actually have a friend who's 85. He's been collecting wines for a while. And he brought over some 20-year-old Rieslings, and I go, oh, you know, because you don't think they'd be good. But he had them in his cellar, and he knew about the acidity, and they lasted that long. Yeah. They were straw yellow in color, but they still tasted fine, so he knew of this. Yeah. So it's interesting how different parts of the world, and you guys, do you live in Germany full-time, and you just visit?
Yeah.
Yeah, so you're like a wine tourist, and you visit different parts of the world, and you check the wines out, and you see what they taste like, and I want your job.
Yeah, it's a good job. That's right, yeah. Yeah, thank you for the introduction, and yeah, we are looking forward to the next wine.
Oh, you. And what's the reason you grow only, or nearby only, French grapes?
Well, we have some Spanish here, so if you, and well, Malbec actually is French, but if you look, Albariño, the Spanish white, it's all sold out. We don't grow a lot of it, but that's Spanish, and then the Garnacha, that is also Spanish. And Tempranillo, that's Spanish. So we do have some Spanish, and some of this stuff's grown all over. I mean, you know, Malbec, we were in Argentina, they grow lots of Malbec, but Malbec really came from France and is used in the Bordeaux blend. We don't grow enough of this to make a single Malbec. It's usually in our Bordeaux blend. So, but, you know, we're just trying to grow the grapes that grow here. Now, Zinfandel, you know, California Zinfandel's big red wine. In our area right here, we only get about 188 or so growing days. That's from in April, you have the last frost, right? And then in October, you have the first frost of the winter. Well, Zinfandel needs like 195 days. So we just don't have, so you could grow it, but it would never ripen, right? So we don't grow Zinfandel. And then Pinot Noir, everybody loves a nice Pinot Noir, you know, from different parts of the world, Burgundy in France. It's not cold enough here to grow at nighttime to grow Pinot Noir. We could grow it, but I talked to a friend of mine that knows much more than me, and he goes, Mark, you could grow Pinot Noir, you could make wine out of it, but it'll never be world-class wine. It'll be okay and average, and you'll be pissed off and mad because it's not that good. So we tried to grow what we know grows in Virginia, which are most of these. Now, some I took a chance on. Garnacha, so we're in zone 6 for the cold hardiness. That means it goes down to like 0 or maybe -5 Fahrenheit, okay? Garnacha starts dying off at 5 degrees Fahrenheit. But I'm a stubborn man, and I'm half German and half Polish. So I'm stubborn, so I keep replanting the Garnacha when I should just pull it all out and plant something else. So that's a good joke, wasn't it? Yeah. So that was one of the other things that we've done. That's why some of these we just don't grow, or they don't grow well. So, but like Albariño, for instance, is very low yield and very small grapes. And it grows all right, but it's not great. Garnacha, when it comes in, makes a great grape, but it dies off in the wintertime. And a lot of this other stuff does pretty good, but Tannat, Petit Verdot, those are like our big reds that we really like that grow well here. So, and then even now, have you heard of this grape Petit Mansing? You know of this? Yeah, because southern France is Jurecon, right? I think is what the name of it, right? At the Pyrenees. Somebody brought it to the U.S. many years ago, and now it tastes better than growing Viognier. Viognier used to be our white wine that we really love. Now we think Petit Mansing is even better. And if I find a new grape, we'll try it. And in even blends. So Maggie just made a blend called Duet. Did you try it? Called Duet? So Duet is part Chardonnay, part Petit Mansing. We never knew of that blend till we went to South America and we were in Uruguay. And remember, the French are very strict. They have these rules about what you can grow and what you can, how many tons per acre and what the blends can be and this and that. You know, like Chateauneuf-du-Pape, very strict, right? down in Uruguay, they have no rules. It's a new country that are growing grapes. It's great. And these guys try everything. So they blend all these different things. And Maggie and I were down there for 2 weeks with another couple. And we tried all these different grapes and blends. I'm going, I would have never thought of this. So being a wine tourist, it's very exciting, as you can see. So we usually try and go, we like to go to South America in our winter. Because remember, we're not busy in January and February because, you know, right now, you know, you guys had to wait to meet me because I'm spraying the grapes, right? So we're very busy now. And then once January comes around, all our wines are all done for the year and we go to South America. So we like to go there. However, if you can see somewhere here, it's very exciting. We're going to, in June of 2020, 1 year from now, we're going on a Rhone River cruise. We're taking, our winery is going. You can see the big brochure there. We're taking the winery and maybe 30 of our friends, and we're going to do a throwdown. You know what a throwdown is? Like Bobby Flay does a throwdown with food. We're doing a throwdown with wine. We're bringing our Viognier, and we're going to drink it right next to their best Condreau. And we saved some of Maggie's Viognier. It won a big award last year, best of show. So we're taking our best Viognier, and we're going to test it in Condreau. Then we make the Captain's Cuvée is our version of the Chateau Neuf de Pape, right? So we have an appointment with Chateau Beaucastel, the parent family, which is some of the best Chateau Neuf de Pape in the world, and we're going to test ours against that. I think we're going to lose that one, but we're going to do a taste test and do the Condreau. Then we're going to go to Côte d'Aronne, and then while you're in Chateau Neuf de Pape, you might as well go to Gigondas and Baccarat's, right? They're right next door, and then a few places in between, so... And perhaps we'll get inspiration for a wine from there, too. You just don't know. You know, you go to these places. And we've been to France, but we've never been on the Rhone River. And we grow a bunch of Rhone grapes, so why not?
So. You will like it. Yeah. This region is our favorite region, wine region in France. Yeah, absolutely. The red von Gigondas are so good.
See, Gigondas and Vacarais don't get the same hype as Chateau Neuf de Pape. Chateau Neuf de Pape has that name, and it's more money. Yeah. But there's times you can go, and for half the price, you can actually get a better Gigondas or Vacarais than you can at Chateau Neuf de Pape. But some of these places just have, history or generations of families making the wine, like Chateau Beaucastel, which they do make the really good stuff. But they also have a place across the street. You know how the roads stop where the gravel, the Romans, when they were there, the roads were gravelly on this side, and they planted on that side, plant something else. So the parent family has, they make another Grenache Syrah Mourvèdre blend, but it's on the other side of the road, so they can't call it Chateau Neuf de Pape, and they got to sell it for less. So I bought a case of that too.
Also der Captain's Cuvée, die Chateau Neuf Hommage, sage ich mal, der spricht mich schon deutlich mehr an als der Rote eben. Der ist ja in den Noten echt interessant. Hat das typisch Erdige so aus dem Mourvèdre. Tatsächlich auch ein bisschen Zwetschge, Pflaume, ein bisschen Vanille.
Ja, wobei ich finde, also zumindest für mich jetzt in der Nase hat er eher die süße Preiselbeer. Im Mund vermisse ich die tatsächlich ein bisschen, aber der hat super schön angenehme, schmelzige, weiche Tannine und geht schon so ein bisschen in Richtung Chateau Neuf de Pape. Allerdings fehlt ihm natürlich absolut die Schwere vom Chateau Neuf de Pape. Dennoch finde ich, ist es ein schöner Roter, der vermutlich auch vielen Menschen einfach schmeckt, weil er relativ einfach zugänglich ist.
Ich sehe auch so. Filigran, eher ein schlanker. Jetzt haben wir einen 100% Mourvèdre noch probiert. Also der ist richtig interessant. Sehr erdig. Ja, sehr, sehr würzig. Kräutrig. Also ja, zu einer ganz ursprünglichen provenzalischen Küche mit viel Rosmarin, Thymian. Ist das ein toller Wein. Ja. Schlank im Körper. Was fällt dir noch ein?
Naja, also wir kennen ja den Mourvèdre, auch den 100% Mourvèdre aus Südfrankreich. Und den haben wir da probiert. Und der ist für uns im Grunde kaum als Single-Mourvèdre-Wein trinkbar. Also weil der oftmals dich einfach mit seinen Tanninen und diesen erdigen Noten erschlägt. Das finde ich jetzt total spannend, dass man hier ganz klar den Mourvèdre erkennt im Wein, aber dass das ein Wein ist, wo ich sage, jawohl, den würde ich einfach auch gern jetzt zu einem Lamm mit Kräutern essen, trinken natürlich.
Perfekte Kombi.
Ich habe jetzt den Kaleidoskop Jahrgang 2016 im Glas. Das ist ein Bordeaux-Style. Petit Verdot, Merlot, Cabernet Franc und Cabernet Sauvignon. Ja, ist in der Nase tatsächlich wie ein Bordeaux-Wein. Allerdings nicht so dicht. Also das riecht man schon. Er bringt die schwarzen Kirschen mit, Vanille und so ein paar würzigen Noten. Im Mund habe ich auch einen Bordeaux-Style mit Tanninen, mit präsenten Tanninen, aber nicht zu überbordend, zu streng. Also ein schöner Bordeaux-Style, der nicht so schwer ist wie der Original, aber sehr gut zu trinken und der wirklich abwechslungsreich in den Noten ist.
Ich habe noch den Tannat probiert. Also das war jetzt für mich von den Roten hier der absolut dichteste Wein, der richtig schwerste Wein. Ja, typisch rausgearbeitet, was der Tannat so mitbringt. War natürlich auch im Holz, im neuen amerikanischen Holz, und das gibt dem Wein natürlich ein bisschen Leder. Ein Hauch Vanille, ja, schöner Wein.
Insgesamt habe ich den Eindruck, dass die Maggie Mellick hier wirklich schöne Weine macht, dass sie eine ausgesprochen schöne Weinauswahl auch wirklich anbietet. So im Grunde für jeden Geschmack was dabei. In der Hauptsache haben sie uns ja auch ganz gut geschmeckt, bis auf den einen oder anderen. Interessant an diesem Weingut finde ich auch die Aufmachung insgesamt, weil wenn du nämlich da hinfährst, siehst du erstmal nur viele, viele Weinreben, grün. Und erst wenn man über die Kuppe, über die grüne Kuppe gefahren ist mit dem Auto, dann kommt man auf einen Flugzeughangar zu. Und das ist das Weingut. Dort drin befindet sich dann auch der Verkostungsraum. Und ich hatte Sandalen an, also offene Schuhe, weil es war draußen echt warm. Und ich rate dir, wenn du im Sommer dahin willst, dann zieh auf jeden Fall Zuneschuhe an und werf dir ein Jäckchen über, weil als ich da rausgekommen bin, ich hatte gefühlt Eisbeine.
Ja, das Weingut ist wahrscheinlich gefühlt auch eines der ganz wenigen, die fast ausschließlich französische Reben verarbeiten und anbauen. Und das macht Maggie Mellick's Vineyard natürlich super interessant, weil es macht schon Spaß zu probieren, wie diese Rebsorten hier in Virginia, im Osten der USA gedeihen. Auch die paar spanischen, die sie haben. Und wenn du in der Gegend bist, dann lohnt sich auf jeden Fall ein Besuch in diesem Weingut, allein schon wegen Marks guter Laune.
Das stimmt, wir hatten mega Spaß und wir sind vor allem gespannt, was wir sonst ja noch so alles entdecken hier in Virginia. Also, bleib dran, bleib dabei. Du weißt ja, wir sind Schnüffelnasen, Trüffelnasen, Genießernasen und wir finden immer ein paar spezielle Sachen.
Die werden wir dir natürlich präsentieren. Bis dahin, viel Spaß beim Genießen, mach's gut, bye bye.
Lass es dir gut gehen, ciao.
Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
Verpass keine Neuigkeiten mehr und trag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein. Wir freuen uns auf deine Anregungen für weitere Episoden und einen regen Austausch mit dir.
Viel Spaß beim Genießen, denn du weißt ja,
wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
Deine Feinschmecker-Guides Bettina
und Burkhard.